Guten Morgen, liebe Gemeinde. Die Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir sind heute im Predigttext in der Reihe über 1. Samuel. Schauen wir uns die Kapitel 9 bis 14 an. Da geht es um den Aufstieg und Fall von Saul als König von Israel. Und das ist eine ziemlich spannende Geschichte, weil Saul wird ausgesucht. Wir schauen, nach welchen Kriterien er am Ende ausgesucht wird. Wir sehen, ja, wie er mit dem Königstum zurechtkommt, wie er der Verantwortung gerecht wird oder ob er ja nicht gerecht wird. Und dann sehen wir abschließend auch noch, wie Samuel die Gemeinde oder das Volk tröstet bzw. auch ermahnt. Und wenn wir uns diesen Zusammenhang anschauen über König Saul, dann können wir uns eben auch fragen, so, welche Anforderungen sollte ein Mensch denn überhaupt erfüllen, wenn er die Leitung für Gottes Volk zugesprochen bekommt? Und dazu habe ich mal eine Stellenbeschreibung rausgesucht für einen Pastoren. Und da steht dann in der Stellenbeschreibung, es ist tatsächlich nicht unsere, weil wir haben noch gar keine für unseren Pastoren, aber ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht. Nummer 1 ist Gebet und geistliches Stehen vor Gott für die Gemeinde. Und dann Gemeinschaft und Gebet mit den Leitern der Gemeinde. Leitung der Gemeinde mit den Ältesten im Rahmen der Zielsetzung und Werte der Gemeinde, also Gottes Wort. Förderung und Aufsicht der Lehre in der Gemeinde. Förderung und Aufsicht der Mitarbeiter- und Leiterentwicklung. Förderung und Aufsicht des Seelsorgedienstes in der Gemeinde. Ich finde, das ist eine gute Beschreibung, die auf einen Pastor, zu einem Pastor passt mit geistlichem Format, der ein Leben zur Ehre Gottes führt. Und in vieler Hinsicht gilt das natürlich auch für anderes Leitungspersonal. Das gilt für Älteste und das gilt eben auch für andere Mitarbeiter. Aber eben auch jetzt gerade für Älteste gilt natürlich dieses Gebet und geistliches Stehen vor Gott für die Gemeinde und eben auch die Gemeinschaft im Gebet mit den anderen Leitern. Das passt also zu unseren Vorstellungen von gutem Leitungspersonal für die Gemeinde, wenn wir uns jetzt eben auch als Gottesvolk sehen. Und hier in Osnabrück, denke ich, sind wir tatsächlich gesegnet mit einem Pastoren, der diesen Anforderungen glaubwürdig entspricht. In Israel, damals, zur Zeit Samuels, war das ein bisschen anders. Da sagte das Volk zu Samuel in 1. Samuel 8, so setze nun einen König über uns, der uns richten soll nach der Weise aller Heidenvölker. In der letzten Predigt vom Reinhard haben wir das ausführlich gehört, dass sich das Volk einen König wünscht, und zwar einen König nach der Weise aller Heidenvölker. Das heißt, das Volk wünscht sich gar keinen Leiter, der im Gebet und geistlich vor Gott für die Gemeinde steht, sondern die wünschen sich einen König, der Gott als König des Volkes ersetzen soll. Also im Grunde einen Ersatz. Das Volk rebelliert mit seinem Wunsch offen gegen Gott als König. Und Samuel sagte dem Volk dann eindrücklich, hat er dann das Volk vor so einem König gewarnt. Aber am Ende sagt Gott dann zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes und setze einen König über sie ein. Das ist die Lage, in der wir uns befinden. Der König soll eingesetzt werden. Und für den Einstieg in diese Predigt hatten wir heute eben auch in der Lesung die Abschiedsrede von Paulus an die Ältesten in Ephesus gehört, in Milet, Apostelgeschichte 20. Und mit diesem Selbstzeugnis, was wir da gehört haben von Paulus, da haben wir im Grunde eindrückliches Beispiel für ein Leben zur Ehre Gottes gehört. Und unter diesem Aspekt wollen wir jetzt eben auch die Kapitel 9 bis 14 betrachten. Zur Ehre Gottes leben bedeutet, und jetzt sind wir beim ersten Punkt, nicht selbst Erfolg zu haben. Am besten schlagt ihr eben die, das Kapitel 9 schon mal mit auf, weil wir werden immer wieder in den Text hineinschauen, aber nicht am Stück lesen und eben auch das ein oder andere überspringen. Aber zu Beginn des 9. Kapitels in Vers 1, da wird uns ein Mann namens Saul vorgestellt. Da heißt es: Es war aber ein Mann von Benjamin, sein Name war Kis, ein Sohn Abiels, des Sohnes Zerors, des Sohnes Bechorats, des Sohnes Abphiachs, des Sohnes eines Benjaminiters, ein angesehener Mann. Und er hatte einen Sohn namens Saul, stattlich und schön, sodass keiner schöner war unter den Söhnen Israels, und um Haupteslänge überragte er alles Volk. Saul ist also aus dem Stamm Benjamin, das ist nicht unbedingt ein Gütesiegel. Wir erinnern uns vielleicht aus Richter 19 und 20, die Geschichte von der Schandtat von Gibea und dem Strafgericht der anderen Stämme an dem Stamm Benjamin. Das heißt, mit dem Stamm Benjamin verbindet man in Israel eigentlich Korruption, keine Gastfreundschaft, Vergewaltigung und Mord. Und Saul kommt zwar aus einer angesehenen Familie, aber wir sehen an keiner Stelle etwas von einer Gottesfürchtigkeit oder Zuwendung zu Gott, dass es irgendwo heißt, der Vater von Saul wäre irgendwie ein gläubiger Mann. Davon lesen wir gar nichts, sondern er ist angesehen, vielleicht geschäftlich erfolgreich. Jedenfalls nicht unbedingt jemand, wo wir gedacht hätten, so, das ist der, den würden wir uns jetzt raussuchen, um eine Gemeinde zu leiten oder ein Volk zu leiten. Aber Saul bringt eben sehr gute persönliche Eigenschaften mit. Er ist stattlich und schön, sodass keiner schöner war unter den Söhnen Israels. Und um Haupteslänge überragte er alle. Also, das war ein schöner Mann, der größer war als alle, also wirklich stattlich und insofern für einen König, für einen Repräsentanten, gab er ein gutes Bild an. Und das Volk wollte einen König, zu dem sie aufschauen konnten. Und hier ist er. Im weiteren Verlauf des Kapitels sehen wir, dass sich Saul mit einem Diener auf den Weg machte, um die Esel seines Vaters zu suchen. Die beiden konnten die Esel nicht finden und als Saul schon aufgeben wollte, da ist es eben sein Diener, der die Ideen hat, die Suche zu einem Erfolg zu führen. Und der Diener führt Saul zu Samuel, um nach den Eseln zu fragen. Und Saul scheint von Samuel noch nie etwas gehört zu haben, wenn wir das in diesem Text lesen. Also er ist da total unbedarft. Und er muss sich von seinem Diener sogar Geld leihen, damit er Samuel aufsuchen mag. Also Saul ist zwar schön, ist groß, aber er zeigt nicht unbedingt Führungseigenschaften. Er hat keine Ideen, wie vielleicht die Esel auf einem anderen Weg gefunden werden können, nachdem sie nun schon eine ganze Weile da durch Land gezogen sind, um sie zu finden. Der Diener ist es, der ihm einen neuen Impuls gibt. Und er ist eben auch zögerlich, dann Gottes Propheten um Rat zu fragen. Der Diener sagt, frag den, der weiß wirklich Bescheid. Und Saul ist so sehr zurückhaltend und denkt, naja, bin mir nicht so sicher. Er hat also gar keine Ausrichtung auf Gott. Und diese beiden Charakterzüge, die begleiten Saul in seiner Regentschaft und werden ihm, wie wir sehen, später auch noch zum Verhängnis werden. Und jetzt kommt es erstmal zur Begegnung zwischen Samuel und Saul. Kapitel 9, Vers 15. Aber der Herr hatte einen Tag zuvor, ehe Saul kam, Samuels Ohr geöffnet und zu ihm gesagt, morgen um diese Zeit will ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden, den sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salben, damit er mein Volk aus der Hand der Philister errettet. Damit hatte Gott also den Auftrag an Saul direkt formuliert. Erstmal militärischer Erfolg, die Philister aus dem Lande zu vertreiben. Und dann geht es weiter im Text. Denn ich habe mein Volk angesehen, weil sein Rufen vor mich gekommen ist. Und jetzt sehen wir etwas von dem Beweggrund. Warum macht Gott das denn überhaupt? Dass er dem Volk diesen König gibt, obwohl es ja eigentlich eine Absage gegen ihn ist. Und der Beweggrund ist, sein Rufen ist vor mich gekommen. Diese Formulierung, die erinnert uns an den Ruf des Volkes aus der Sklaverei in Ägypten, wo sich Gott über sein Volk erbarmt hat und wo er dann Mose geschickt hat zur Befreiung. Vers 17 geht es weiter. Sobald nun Samuel den Saul sah, ließ ihn der Herr wissen, siehe, das ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Und Saul trat zu Samuel im Stadttor und sprach, sage mir doch, wo ist hier das Haus des Sehers? Und Samuel antwortete dem Saul und sprach, ich bin der Seher. Also Saul hatte überhaupt keine Ahnung, wie ein Seher vielleicht aussehen könnte, wie Samuel aussah. Ich meine, Samuel war nun schon Jahrzehnte im Dienst für das Volk dort. Und Saul sagt, wer bist du? Samuel ist also auf Saul vorbereitet und Saul weiß im Grunde nichts über Samuel. Und in Kapitel 10 geht es weiter. Da nahm Samuel die Ölflasche und goss sie auf sein Haupt und küsste ihn und sprach, hat dich nicht der Herr zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt? Hier kommt jetzt also noch ein bisschen Geschichte dazwischen, aber am Ende geht Samuel dann hin und salbt Saul zum König. Im Hebräischen steht hier tatsächlich das Wort für Prinz und nicht für König. Dadurch soll deutlich werden, dass es für das Volk Israel nur einen König gibt und das ist Gott. So, nach dieser Salbung erklärt Samuel dem Saul dann, was in nächster Zeit alles passieren wird. Aber wir lesen so von keiner nennenswerten Reaktion von Saul, obwohl das einige ganz beeindruckende Sachen sind. Aber immerhin, er befolgt die Anweisungen von Samuel und es tritt auch alles so ein, wie Samuel es vorausgesagt hat. Saul findet die Esel seines Vaters, trifft eine Gruppe von Propheten und der Geist des Herrn kommt über ihn, so steht es in der Schrift. Er gerät in Verzückung und hat dadurch die Zusage, dass Gott mit ihm ist. Als er dann zurück an seinen Heimatort kommt, erwähnt Saul nichts von der Salbung zum König, sondern nur, dass Samuel wusste, dass die Esel gefunden sind. Und bezüglich der Salbung zum König ist Saul weiterhin passiv, so als wenn nicht groß was geschehen wäre. Und es kommt dann im Grunde noch schlimmer, weil Samuel ruft dann in Vers 17 das ganze Volk nach Mizpah, um den König herauszusuchen aus dem Volk. Er lässt das ganze Volk antreten, er wirft das los. Vers 19, da lesen wir, ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euch aus allem eurem Elend und euren Nöten errettet hat und habt zu ihm gesagt, setze einen König über uns. Wohlan, so tretet nun vor den Herrn nach euren Stämmen und nach euren Tausendschaften. Da war also das ganze Volk Israel. Samuel ließ das Los über die Stämme, über die Familien und über die Geschlechter werfen und am Ende fiel das Los auf Saul. Und Saul wusste doch, dass er König werden sollte. Samuel hatte ihn doch schon gesalbt. Aber er war bei dieser Versammlung gar nicht dabei. Da haben sie ihn gesucht. Vers 21, sie suchten ihn, aber er wurde nicht gefunden. Er hatte sich gut versteckt. Vers 22, da fragten sie den Herrn weiter, kommt der Mann noch hierher? Der Herr antwortete, siehe, er hat sich bei den Geräten versteckt. Er ist irgendwo beim Tross, hinten, wo ihn keiner findet. Und da liefen sie hin und holten ihn von dort. Und als er unter das Volk trat, da überragte er alles Volk um Haupteslänge. Und Samuel sprach zu dem ganzen Volk, da seht ihr, welchen der Herr erwählt hat, denn ihm ist keiner gleich unter dem ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk und sie sprachen, es lebe der König. Das heißt, sie haben dann wirklich auch diesen Mann, der gut aussah, aber ansonsten erstmal noch gar keine Qualitäten gezeigt hat, dann sagen die, jo, das ist er. So einen König haben wir uns gewünscht. Bei allem, was wir bis jetzt über Saul wissen, weckt das eigentlich keine hohen Erwartungen an die Führungsqualitäten als König. Aber dem Volk genügt es offensichtlich, dass Saul aus einer angesehenen Familie stammt und eine imponierende Erscheinung ist. Und es ruft, es lebe der König. Das Volk hat sich einen König gewünscht, der den Königen der umliegenden Völker gleich ist. Und jetzt haben sie Saul bekommen und sind froh darüber. Das Volk hat Gott als seinen König abgelehnt und insofern stört es sie scheinbar auch gar nicht, dass der neue König nicht auf Gott ausgerichtet ist. Saul klärt im Folgenden nochmal über die Rechte des Königs auf und danach lässt er das Volk wieder nach Hause gehen. Es sind schon einige dabei, die Saul als König nicht anerkennen wollen. Aber die werden die Söhne Belials genannt. Und die Söhne Belials, so wurden auch die Söhne von Eli genannt. Das waren die korrupten Söhne von Eli, die gottlosen Söhne, die eben ihre Machtpositionen für ihren eigenen Gewinn ausgenutzt haben. Das heißt, die, die ihn abgelehnt haben, das waren jetzt auch nicht unbedingt gläubige Menschen, die gesagt haben, hier fehlt eigentlich eine Grundvoraussetzung für die Leitung des Volkes, sondern das waren vielleicht eher welche, die neidisch waren. Also die, die dagegen waren, die waren jetzt nicht aus Glaubensüberzeugung dagegen, sondern eher aus anderen Gründen. Saul hat das zwar gehört, dass da einige mit ihm nicht einverstanden waren, aber darüber hat er dann nichts unternommen und er bleibt passiv. In Kapitel 11 lesen wir dann von der ersten Herausforderung für Saul, nach seiner Ernennung zum König. Die Ammoniter belagern eine Stadt in Israel und wollen ganz Israel demütigen. Und als die Nachricht Saul erreicht, kommt der Geist Gottes über ihn, 11 Vers 6, und er ergreift tatsächlich die Initiative und mobilisiert alle wehrfähigen Männer in Israel und Juda. Und mit einem überwältigenden Sieg schlägt er die Ammoniter und erhält hohe Anerkennung beim Volk. In der Folge will sich jetzt das Volk, das auch mitgekriegt hat, da waren ja Kritiker gegen Saul, als wir ihn zum König berufen haben, will sich das Volk an den Kritikern rächen. Aber Saul ist großzügig und verzichtet in diesem Moment auf Rache und schenkt Gnade. 11 Vers 13, da sagt er, es soll an diesem Tag niemand sterben, denn der Herr hat heute Rettung gegeben in Israel. Oh, das war vielversprechend. Also Saul beruft sich auf den Herrn und sagt, der Herr hat Rettung gegeben. Und das Volk lobt und preist Saul und Saul gibt die Anerkennung weiter an Gott, dass dieser für den Sieg in der Schlacht gesorgt hat. Saul hat also doch vorbildlich gehandelt, könnte also doch ein guter König werden, der sein Leben zur Ehre Gottes und in der Verantwortung für Gottes Volk führt. Jedenfalls nimmt Samuel den Sieg gegen die Amalekiter zum Anlass und erneuert das Königtum unter dem Jubel des ganzen Volks, das jetzt voller Vertrauen Saul nachfolgen möchte. Man könnte jetzt also denken, läuft in Israel. Die haben ihren König, der schaut auf Gott und dann kann es ja einen guten Weg gehen. Wir springen jetzt ins 13. Kapitel und Saul hat jetzt schon 2 Jahre über Israel regiert und lebt in einer ständigen Auseinandersetzung mit den militärisch überlegenen Philistern. Und da geschah es, dass Jonathan, Sauls Sohn, einen Wachtposten der Philister erschlagen hatte und das führte zu folgenden Konsequenzen. Die Philister mobilisierten jetzt erst richtig ihre Armee und boten eine übermächtige Streitmacht auf, um zu vergelten. Und in 13 Vers 6 lesen wir, was die Israeliten dann machten. Als aber die Männer Israels sahen, dass sie in Nöten waren, weil das Volk bedrängt wurde, verkrochen sie sich in die Höhlen und Klüfte und Felsen und Gewölbe und Gruben. Und weiter dann noch etliche Hebräer flohen auf die andere Seite des Jordans. Saul war jetzt echt gefordert als Führungspersönlichkeit. Denn das Volk, das wollte einen König, der sie führte und voranging. Doch was sollte er jetzt tun? Die Feinde formierten ihre Streitkräfte zu einem großen Angriff und Sauls Armee war nominell unterlegen und in Angst. Und Saul unternahm aber auch nichts, um diese Ausgangslage vor dem Kampf zu verbessern, sondern er wartete selbst angstvoll mit seiner Armee auf Samuel. Der hatte nämlich versprochen, dass er nach 7 Tagen nach Gilgal kommt und Dankopfer und Brandopfer bringt. 13 Vers 8. Da wartete er 7 Tage bis zu der Zeit, die von Samuel bestimmt war. Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, zerstreute sich das Volk und verließ ihn. Die Spannung, 7 Tage zu warten, das war Teil von Gottes Auftrag an Saul. Hier konnte Saul zeigen, wer das letzte Wort in diesem Kampf hatte. Mochte sich Saul unterordnen und es Gott überlassen? Oder zeigte er, dass er das Heft des Handelns in der Hand hält und als starker König sein Volk in die Schlacht führt. Saul als König oder Gott als König? Das war hier die Frage. Und mit jedem Tag, den sie warteten, steigerte sich die Spannung und auch die Angst in dem Heer. Saul geriet immer mehr in Not, denn bald würde er nicht nur ein unterlegenes Heer haben, sondern vielleicht gar keine Soldaten mehr. Und bis zum siebten Tag hielt Saul die Spannung aus. Aber als Samuel dann immer noch nicht da war, nahm er die Sache selbst in die Hand. Er übernahm Samuels Aufgabe zu opfern. Vers 9. Da sprach er: Bringt mir das Brandopfer und die Dankopfer. Und er brachte das Brandopfer dar. Er übernahm also den Priesterdienst von Samuel, damit es irgendwie weitergeht, obwohl er gar kein Recht dazu hatte. Die Umstände, die wiegten auf einmal mehr als Gottes Gebot und damit überschritt er absolut seine Kompetenzen. Vers 10. Als er aber das Brandopfer vollendet hatte, siehe, da kam Samuel. Da ging Saul ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. Samuel aber sprach: Was hast du getan? Saul antwortete: Ich sah, dass sich das Volk zerstreute und mich verließ, und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während doch die Philister sich schon in Michmas versammelt hatten. Da dachte ich: Nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal, und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht besänftigt, und da wagte ich's und opferte das Brandopfer. Eigentlich klingt es gut. Klingt wie eine gute Intention. Denn was hatte Saul gemacht? Saul verfügt, dass Gott angebetet wird. Saul opfert für Gott. Saul bereitet seine Leute auf den Kampf vor. Hat er hier nicht richtig gehandelt? Wollte er nicht das Beste für sein Volk? War die Durchführung des Opfers nicht die letzte Rettung für sein Volk? Samuel hat dazu eine ganz klare Meinung und die lesen wir in Vers 13. Samuel aber sprach zu Saul: Du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat. Und Gottes Meinung ist dazu identisch, denn Samuel fährt fort: Gott hätte dein Königtum bestätigt über Israel für und für. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Saul ist also komplett durch die Prüfung gefallen. Aber ist diese Konsequenz nicht vielleicht etwas hart, dass dann sein Königtum gleich nicht bestehen wird? Wusste er vorher um die Bedeutung der Prüfung? Vielleicht hätte er es dann anders gemacht. Was hat er falsch gemacht? Es sah doch gut aus. Er schien doch den Herrn anzubeten. Doch der Herr erkennt, dass Sauls Handeln eine einzige Lüge ist. Gott geht es hier nicht darum, was Saul tut, sondern warum er das tut. Und was das, was er tut, über sein Herz zeigt. Es geht Saul in dem Fall um seine Ehre, sein Ansehen als König, sein Erfolg als König, als um Gottes Ehre, Gottes Ansehen und Gottes Ziele. In Wahrheit hat Saul nichts getan, womit er dem Herrn Ehre und Ruhm brachte. Eigentlich hätte Saul sitzen können und warten, dass Gott aktiv wird, so wie es im Grunde versprochen war. So wie Samuel es angekündigt hatte, als er sagte: Warte in Gilgal, dann komme ich und bringe Dank und Brandopfer für den Herrn. Saul hätte sich dem Zeitplan Gottes unterstellen sollen, gerade wo er auch schon die direkte Anweisung dazu hatte. Anstatt zu sagen: Ich unternehme jetzt etwas, hätte er sagen sollen: Gott weiß es besser als ich. Doch tatsächlich ergreift Saul lieber selbst die Initiative, ist innerlich mehr sich selbst hingegeben als Gott. Saul ist es wichtiger, wie er sein Königtum ausfüllt, als Gott die Ehre zu geben. Saul tat alles für sich selbst. Er hatte den Schein von Frömmigkeit, aber er vertraute nicht auf Gottes Kraft und dabei hatte er selbst erlebt, was Samuel alles vorausgesagt hat und was eingetreten ist in seinem eigenen Leben. Und deshalb spricht Gott dieses harte Urteil und Samuel verkündet sogleich in 14b. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk. Denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Gott hat sich also schon einen Nachfolger nach seinem Herzen ausgewählt und der wird Gott höher achten als sich selbst. Äußerlich war Saul also ein außerordentlich erfolgreicher Leiter von Gottes Volk, führte Israel zu einigen militärischen Siegen. Wir können das lesen am Ende von Kapitel 14, da werden seine Erfolge aufgezählt. Doch innerlich erscheint er nicht als ein Mann, der Gottes Ehre sucht. Und in den folgenden Kapiteln wird das immer deutlicher. Wir haben in Kapitel 14 noch einen langen Abschnitt, in dem Sauls Sohn Jonathan eigentlich der Held ist und Saul durch einen falschen Schwur das Volk schwächt und seinen Sohn in Gefahr bringt. Und Saul löst sich von seinem unsinnigen Schwur erst, als das Volk für ihn eintrat, für Jonathan eintrat. Und bei seinem Schwur wird aber eben auch deutlich, dass Saul sich nicht an der Ehre Gottes orientiert. 14, Vers 24. Die Männer Israels waren aber sehr angestrengt an jedem Tag und Saul beschwor das Volk und sprach: Verflucht sei der Mann, der Speise isst bis zum Abend, bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Und da nahm niemand im Volk eine Speise zu sich. Aber es geht Saul hier offensichtlich um seine Rache. Es geht ihm um seine Ehre. Es geht ihm nicht um Gottes Ziele. Es geht ihm nicht um Gottes Ehre. Das taucht nirgendwo auf. Es geht ihm noch nicht mal darum, das Gottesvolk zu motivieren, sondern es geht ihm allein darum, bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Das 14. Kapitel, das schauen wir uns dann im zweiten Predigtpunkt noch genauer an. Und jetzt der erste Predigtpunkt: Zur Ehre Gottes leben bedeutet nicht selbst Erfolg zu haben. Saul hat in der Prüfung gezeigt, was ihm wirklich wichtig ist. Er hätte auf seinen eigenen Erfolg, dass er gut dasteht vor dem Volk, darauf hätte er verzichten müssen. Er hätte als Führer des Volkes Gottes das Gelingen in Gottes Hände legen sollen. Und damit hätte er dem Volk gezeigt, wie er allein zu Gottes Ehre lebt und auf seinen eigenen Erfolg verzichtet, indem er sich klein macht und Gott groß. Das ist, ja, wenn wir zur Ehre Gottes leben, ganz wichtig, dass wir eben nicht unseren eigenen Erfolg in den Mittelpunkt stellen, sondern dass wir es Gott überlassen. Und wenn wir uns die Geschichte von Saul ansehen, dann stellt sich natürlich auch für uns die Frage: Leben wir unser Leben zur Ehre Gottes? Wie gehen wir mit unseren Erfolgen oder Misserfolgen in unserem Leben um? In unserer Familie, bei der Arbeit hier in der Gemeinde. Wen stellen wir in den Mittelpunkt? Zeigen wir Vertrauen in das Wirken Gottes oder versuchen wir, die Probleme immer mit eigener Kraft zu lösen? Leben wir unsere Frömmigkeit von Herzen für Gott oder sind wir aus einer gewissen Gewohnheit heraus fromm oder weil man es so macht oder weil man es erwartet? Haben wir uns Routinen angewöhnt, anstatt im lebendigen Dialog mit Gott zu stehen? Leben wir als Christen für Gott oder für uns selbst oder vielleicht für unsere Kinder, denen wir ein Vorbild sein wollen? Leben wir für unser Ansehen oder unsere Ziele, die wir damit haben? Entspricht der Glaube, den wir äußerlich zeigen, tatsächlich unserem inneren Zustand? Kann es uns passieren, dass wir äußerlichen Einsatz für den Herrn mit innerlicher Hingabe verwechseln? Das sind Fragen, die wir uns stellen müssen und die wir jetzt auch gerade an dieser Saul-Geschichte, wo es wirklich deutlich wird, worauf es Gott ankommt. Weil aufs erste Lesen hat Saul ja nicht so viel falsch gemacht. Fragt man sich, was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Aber wir müssen eben ja dann schauen, so, was ist deine Herzenshaltung? Was ist unsere Herzenshaltung? Bauen wir Gottes Reich auf oder arbeiten wir für unser Reich und unsere Anerkennung. Und Saul war immerhin ein von Gott eingesetzter König. In unserer Gemeinde haben wir auch berufene Pastoren und Älteste. Wir haben auch viele, die andere Aufgaben in der Gemeinde übernehmen. Aber was treibt uns an, die Aufgaben, die wir übernommen haben, zu erfüllen? Das ist eben eine Frage, die ich mir auch immer wieder stellen muss und nach so einem Text erst recht. Das Beispiel von Saul zeigt, äußerlich aktiv und erfolgreich zu sein, heißt nicht unbedingt, zur Ehre Gottes zu leben und ihm hingegeben zu sein. Aber aus diesen ganzen Fragen ergibt sich dann auch, so, was ist denn dann charakteristisch für ein Leben zu Gottes Ehre? Und damit kommen wir zum zweiten Predigtpunkt. Zur Ehre Gottes leben bedeutet, treu zu sein. Und dazu schauen wir uns eine Gegenüberstellung von Saul und Jonathan an, die wir sehen in Kapiteln 13 und 14 finden. Drei Gegenüberstellungen. Erstens in Kapitel 13, Vers 4. Jonathan schlägt die Wachtposten der Philister im Vertrauen auf Gott. 13, Vers 8. Saul wartet nicht auf Samuel, sondern verstößt gegen Gottes Anweisungen. Er hat kein Vertrauen auf Gott. Zweitens, im 14, Vers 6, Jonathan vertraut auf Gott und schlägt wieder Wachtposten der Philister. Und 14, Vers 24, Saul schwört, dass jeder verflucht sei, der etwas isst, bevor er sich an seinen Feinden gerecht hat. Jonathan heißt es, dass er auf Gott vertraut. Bei Saul heißt es, dass er sich an seinen Feinden rächen will. Und drittens, Jonathan gibt durch sein Vorbild dem kämpfenden Heer um ihn herum den Rat, etwas zu essen, um sich zu stärken. Jonathan nimmt Anteil am Volk Gottes und schaut, was gut für sie ist. Saul ist tatsächlich bereit, seinen eigenen Sohn zu töten, weil er während der Schlacht gegessen hatte, obwohl er nichts von diesem unsinnigen Schwur seines Vaters wusste. In dieser Gegenüberstellung erkennen wir die guten Eigenschaften bei Jonathan, nämlich Mut, Vertrauen auf Gott und Vorbild für Gottes Volk und Ermutigung für Gottes Volk. Während wir bei Saul die schlechten Eigenschaften sehen, Ungeduld und Verstoß gegen Gottes Anweisungen, das Unglauben, Selbstsucht und Rache an seinen Feinden, keine Ausrichtung auf Gott, Selbstsucht und Bereitschaft, seinen eigenen Sohn, einen der mutigsten Kämpfer, der für einen unsinnigen Schwur zu töten. Das ist demoralisierend für die Truppe und das ist auch irgendwo Rechthaberei. Wenn wir das mit den Anforderungen vergleichen, die wir eingangs in der Predigt über einen Hirten von Gottes Volk gehört hatten, Gebet und geistliches Stehen vor Gott für die Gemeinde, dann wird deutlich, dass Jonathan eigentlich die besseren Führungseigenschaften hatte. Und alle Soldaten, die dabei waren, die haben das sicher auch erkannt. Doch tatsächlich kann Jonathan kein König werden. Er wird nie König werden. Denn Gott hat den Nachkommen von Saul das Königtum versagt. Und so bleibt Jonathan immer der Diener im Hintergrund, muss später sogar auf dem Schlachtfeld mit seinem Vater sterben. Ist das gerecht oder ist das ungerecht? Aus unserer Sicht müsste es eigentlich so sein, dass jemand wie Jonathan, der so fleißig ist, intelligent, offensichtlich diszipliniert und sein Vater sieht gut aus, vermutlich sieht er auch nicht so schlecht aus, also hat auch eine gute äußere Erscheinung, dass sich eigentlich für diese Menschen sein Fleiß und das Ganze auszahlen müsste. So ist unsere Erwartungshaltung an jemanden mit solchen Eigenschaften. Doch Jonathan tatsächlich, der dient einfach treu dem Herrn an dem Ort, an den Gott ihn hingestellt hat. Jonathan hat Gott vertrauen und er hat erkannt, dass er an Gottes Reich baut und dass er nicht an seinem Reich baut. Er übernimmt die Aufgaben, die Gott ihm gegeben hat. Und diese Aufgaben sind eben nicht Königschaft, auch wenn er das, offensichtlich das Zeug dazu hätte, sondern die Aufgaben sind Dienen. Und zwar nicht nur seinem Vater als von Gott eingesetzten König, sondern, wie wir in den späteren Kapiteln sehen, sogar David, dem eingesetzten Nachfolger seines Vaters. Jonathan dient da, wo Gott ihn hingestellt hat. Aus menschlicher Sicht mögen wir denken, dass Jonathan mehr aus seinen Möglichkeiten hätte machen können. Doch aus Gottes Sicht hat er seine Aufgaben erfüllt, denn er war treu in dem, was Gott ihm gab. Und in den Augen des Volkes war Saul ein erfolgreicher König, der den Philistern und den anderen Völkern Paroli geboten hat, während Jonathan nur ein guter Untertan war. Doch bei Gott zählt eben Gehorsam und Treue mehr als Leistung gegenüber Gott. Ein Leben zur Ehre Gottes heißt, ihm treu zu sein. Und dann dürfen wir uns wieder fragen, wie reagieren wir denn, wenn in unserem Leben viel schief läuft? Werden wir ungeduldig und nehmen die Dinge selbst in die Hand, wie Saul? Oder geraten wir in die Versuchung, Gottes Wege mit uns in Frage zu stellen, so wie Jonathan es hätte tun können, aber nicht getan hat? Es ist sicher gut, zielstrebig und ehrgeizig für sein Leben zu sein und für meinen Dienst in der Gemeinde und für Gott. Doch es ist auch gut möglich, dass Gott mich berufen hat, ein Jonathan zu sein und ich dann menschlich gesehen vielleicht mein Potenzial nicht ausschöpfe, aber doch nach dem Plan Gottes lebe und ihm diene. Ein Leben zur Ehre Gottes zeichnet sich eben vor allem durch gehorsame Treue aus. Und das heißt auch, in der Verantwortung zu leben, die Gott uns gibt. Saul hatte die Verantwortung, König über Gottes Volk zu sein, und er hat darin versagt. Doch ist Saul tatsächlich auch nur ein Spiegel des gesamten Volkes Israel, und das zeigt sich in der Rede von Samuel in Kapitel 12. Samuel hält dem Volk seine eigene Geschichte vor Augen. 12, Vers 6 bis 9. Da sagt er dem Volk: Gott hat euch hierher geführt, aber ihr habt Gott vergessen und nur an euch gedacht. Und 10 bis 12, da sagt er: Ihr habt gesagt, dass ihr Gott dienen wollt, aber es ging euch mehr um eure eigenen Vorstellungen als um Gottes Vorstellungen. Deshalb habt ihr euch diesen König gewählt. Saul passt zu seinem Volk, denn in gewisser Weise war er wie sie und sind. Jetzt können wir schauen, wie ordnen wir uns da ein. In gewisser Weise sind wir auch eher wie Saul, wie das Volk Israel, oder sind wir wie Jonathan? Wenn wir ehrlich sind, dann möchten wir gerne so treu sein wie Jonathan. Aber sind wir bereit, unseren eigenen Erfolg zurückzustellen? Sind wir bereit, unsere eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und auf Gott zu warten und uns in seinen Dienst zu stellen? Bringen wir diese Geduld auf oder ergreifen wir die Initiative und warten nicht ab? Samuel nimmt diesen Punkt in seiner letzten Rede an das Volk Israel im Kapitel 12 auf und erklärt dem Volk seine Abhängigkeit von Gottes Gnade. Und damit bin ich beim dritten Punkt. Zur Ehre Gottes leben bedeutet, in Abhängigkeit von Gottes Gnade zu leben. Zuerst lässt sich Samuel bestätigen, wie tadellos er das Richteramt ausgeführt hat. Der Text ist so ähnlich, wie wir ihn schon von Paulus gehört haben. 12, Vers 3. Hier bin ich, legt Zeugnis ab gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Gesalbten. Wessen Ochsen habe ich genommen? Oder wessen Esel habe ich genommen? Wen habe ich übervorteilt? Wen habe ich misshandelt? Von wessen Hand habe ich Bestechungsgeld genommen, dass ich ihm zuliebe ein Auge zudrückte? So will ich es euch erstatten. Sie sprachen: Du hast uns nie übervorteilt, noch uns unterdrückt, noch von jemandes Hand irgendetwas genommen. Er sprach: Der Herr ist Zeuge gegen euch und sein Gesalbter ist Zeuge am heutigen Tag, dass ihr gar nichts in meiner Hand gefunden habt. Und sie sprachen: er ist Zeuge. Damit war klar, Samuel hat ein tadelloses Leben geführt als Richter des Volkes Israel. Und genauso klar war, dass das Volk Israel das nicht getan hat. Ab Vers 6 führt uns Samuel aus, wie häufig das Volk versagt hat, und ein Leben zur Ehre Gottes zu führen und ihm treu zu sein. Und Samuel ist schonungslos und hält dem Volk das mehrfache Versagen vor. Zu Zeiten von Mose, zu Zeiten von Aaron, zu Zeiten der Richter und jetzt zuletzt mit dem Wunsch nach einem König. Also eigentlich könnten wir sagen, dieses Volk über die ganze Zeit hin ist wirklich unverbesserlich, und auch tadellose Führer waren nicht in der Lage, das Volk in eine richtige Bahn, in einen richtigen Bahn zu halten, auf den richtigen Weg zu bringen. Wenn wir das also so lesen, dann könnten wir im Grunde auch zu der Empfehlung kommen, der Weg mit diesem Volk hat keinen Sinn. Es sollte verworfen werden. Und Gott macht einfach einen Neuanfang mit einem anderen Volk, das weniger widerspenstig ist, das Gottes Fürsorge und Leitung anerkennt und ihm in Treue dienen möchte. Aber so ist Gott nicht. Gott ist selbst treu. Und er verwirft das Volk nicht, das er sich erwählt hat. Und so verkündet Samuel dem Volk Gottes die Gnadenbotschaft in drei Punkten. Erstens, Gottes Gnade zeigt ihnen ihre Sünde in der Zurechtweisung, ab Vers 16, 12 Vers 16. Jetzt aber tretet herzu und seht, was für eine große Sache der Herr vor euren Augen tun wird. Ist nicht jetzt die Weizenernte? Ich aber will den Herrn anrufen, dass er es donnern und regnen lässt, damit ihr erkennt und einseht, dass eure Bosheit groß ist, die ihr vor den Augen des Herrn begangen habt, indem ihr für euch einen König begehrt habt. Da rief Samuel den Herrn an, und der Herr ließ es donnern und regnen an jenem Tag. Und da fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel sehr. Nämlich zur Zeit der Weizenernte in Israel regnete es üblicherweise nicht. Und so erkannten sie, dass es tatsächlich Gott war, der hier wirkte. Und Samuel mit Vollmacht sprach. Und entsprechend erkannte das Volk seine Schuld. Vers 19. Und das ganze Volk sprach zu Samuel: Bitte den Herrn, deinen Gott, für deine Knechte, damit wir nicht sterben. Denn zu allen unseren Sünden haben wir noch die Bosheit hinzugefügt, dass wir für uns einen König begehrten. Es ist also zweifellos unangenehm, auf seine Sünden hingewiesen zu werden. Doch es ist Gottes Geist, der uns überhaupt erst in die Möglichkeit gibt, dass wir unsere Sünden wahrnehmen und erkennen. Wenn wir meinen, wir wären ohne Schuld, dann stimmt etwas nicht. Denn dann bräuchten wir Gottes Vergebung ja nicht. Insofern ist es eben Gnade, dass wir überhaupt unsere Sünden erkennen dürfen. Samuel führt das Volk mit einer gewissen Gewalt in diese Erkenntnis, aber sie dürfen es erkennen. Und wir haben die Bibel, haben das Evangelium und dürfen uns in diesem Lichte eben auch immer wieder prüfen und dürfen unsere Sünden erkennen. Und so wie wir es auch im Abendmahl machen in unserer Liturgie, dass wir eben vor der Auszahlung des Abendmahls und vor unserem Beichtgebet einfach auch nochmal durch die Schrift dahin geführt werden, dass wir erkennen, dass wir Sünder sind. Denn nur wenn wir unsere Sünde erkennen, können wir davon umkehren. Zweitens, Gottes Gnade ruft zu erneuter Hingabe auf. Gott verwirft sein sündiges Volk nicht, sondern er schenkt ihnen Gnade. Vers 20. Samuel aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all dieses Böse getan, doch weicht nicht von der Nachfolge des Herrn ab, sondern dient dem Herrn von ganzem Herzen. Und weicht nicht ab zu den nichtigen Götzen. Sie nützen euch nichts, können euch nicht erretten, denn sie sind nichtig. Der Herr aber wird um seines großen Namens willen sein Volk nicht verstoßen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Wenn wir unsere Sünde erkannt haben und bekannt haben, dann müssen wir sie nicht immer wieder unserem inneren Auge vorführen. Es ändert nichts und macht es auch nicht besser. Sondern wir können einfach erneut in seinen Dienst treten, unser Leben zur Ehre Gottes führen, ihm treu dienen und dabei erkennen wir jeden Tag unsere Abhängigkeit von ihm. Also wenn wir diese Verse lesen, das ist eben das Evangelium, dass wir uns nicht fürchten müssen, denn wir sind Sünder, aber dadurch, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, ist unsere Schuld bezahlt. Und der Herr ist eben unser Retter. Gottes Gnade ist größer als meine Sünde und sie ist größer als der falsche Weg, auf dem ich mich vielleicht gerade befinde. Es ist nie zu spät, zu Gott umzukehren. Und drittens, Gottes Gnade steht uns bei. Vers 23, es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn zu versündigen, dass ich aufhören sollte, für euch zu beten und euch den guten und richtigen Weg zu lehren. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen, denn seht, wie mächtig er sich an euch erwiesen hat. Das Volk hat Samuel zwar abgewählt als Richter und sich einen König an seinen Platz gesetzt, aber Gott lässt Samuel weiterhin für das Volk bitten und einstehen. Und diese Gnadengaben, die Samuel dem Volk im Namen Gottes ausrichtet, die führen uns direkt an das Kreuz von Jesus Christus, in dem Gott uns seine Gnade gezeigt hat. Am Kreuz erkennen wir die Größe unserer Sünde, die auch darin gipfelt, dass wir nicht Gott als König in unserem Leben haben, sondern immer wieder unseren Eigensinn, unsere Eigenliebe an vorderste Stelle stellen. Unsere Sünde ist, dass nicht Gott unser Leben regiert, sondern vielmehr unser Egoismus und unser Stolz. Sind wir besser als das Volk Israel, das sich einen anderen König gewünscht hat? Unsere Sünde ist so groß, dass Gott seinen eigenen Sohn opfern musste, damit unsere Schuld bezahlt werden kann. Wenn wir nachher das Abendmahl miteinander feiern, dann wollen wir daran denken, wie groß unsere Sünde ist, aber auch wie gnädig der Herr ist, dass er unsere Sünden vergibt, im Namen seines Sohnes Jesus Christus. Zur Ehre Gottes leben bedeutet, in Abhängigkeit von Gottes Gnade zu leben, dass wir das immer wieder für uns wissen. Und abschließend möchte ich noch eben die Fragen beantworten, die ich euch Anfang der Woche in der E-Mail geschickt hatte zur Vorbereitung auf die Predigt. Also, was war wirklich Sauls Fehler? Saul wollte den Erfolg seiner Königschaft für sich selbst, sein Ansehen war ihm wichtiger als der Gehorsam gegenüber Gott. Er konnte nicht auf Samuel warten, da er befürchtete, sein Ansehen als König würde leiden und so hat er seine Kompetenzen eigenmächtig überschritten. Er hat sich nie als Diener Gottes gesehen, sondern immer für seine eigenen Interessen gekämpft. Und worin unterscheiden sich Saul und Jonathan? Der wesentliche Unterschied ist, dass Jonathan Vertrauen in die Stärke Gottes hatte und sich als seinen Diener gesehen hat und untergeordnet hat, während Saul sich nie als Diener Gottes gesehen hatte. Sich um sich selbst drehte, um seine Rache an seinen Feinden nachdachte und versuchte, unsinnige Befehle durchzusetzen, ohne Rücksicht auf das Empfinden und die Moral seines Volkes. Was sind die Parallelen zwischen Saul und dem Volk Israel? Gott hat dem Volk die Freiheit und das Land geschenkt, in dem sie leben. Er hat Saul das Königtum geschenkt und allen Reichtum. Und beide haben Gott alles zu verdanken und beide erkennen sie das aber nicht an. Das Volk hat sich einen König wie die anderen Völker gewünscht und sich damit von Gott abgewendet. Und Saul hat das Königtum von Gott genommen, aber er sieht sich eben nicht als Diener Gottes für sein Volk, sondern er setzt sich selbst an die erste Stelle. Und die Parallelen zwischen Jonathan und Christus, beide haben treu an ihrem Platz gedient, an den Gott sie gestellt hat, haben dabei persönliche Nachteile ohne Murren in Kauf genommen. Jonathan hat seinem Vater aufopferungsvoll gedient, einem König, der mehr und mehr zu einem unberechenbaren Tyrannen wurde. Und Christus hat seinem liebenden Vater gedient, und sich am Kreuz für uns geopfert, die wir selbstsüchtig immer wieder unsere eigenen Wege gehen und Gott unsere Dienerschaft verweigern. Beide übernehmen die Aufgaben, die Gott ihnen zugedacht hat und die für sie mit Leid verbunden sind. Und abschließend möchte ich mit Apostelgeschichte 20, Vers 24, da sagt Paulus: Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus Christus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Das wünsche ich uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus. Amen.